Zukunft elektrisch. Der Hager-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Zukunft elektrisch. Der Hager-Podcast, in dem wir über Trends und Themen in und aus der Elektrobranche sprechen. Mein Name ist Katharina und ich sitze hier mit meinem Kollegen Max.
Hallo.
Ja, wir haben heute wieder ein ganz aktuelles Thema vorbereitet, mit dem wir auch natürlich wieder mit einem Gast sprechen werden. Aber Max, vielleicht leitest du unsere Zuhörer erstmal in das Thema ein.
Das heutige Thema ist in der Elektrobranche eingeschlagen wie eine Bombe, kann man ganz ehrlich so sagen. Es geht nämlich um den Paragraphen 14a des Energiewirtschaftsgesetzes, sprich die steuerbaren Verbrauchseinrichtungen. Man hat in der Vergangenheit bzw. Anfang des Jahres ganz, ganz viel darüber gelesen, viele Überschriften in sozialen Medien auch, wie zum Beispiel zu wenig Strom, Stromrationierungen oder auch kein Strom mehr für E-Autos. Dieses Thema hat dann für Unstimmigkeiten gesorgt. Ganz, ganz viele Fragezeichen sieht man in den Augen, wenn man über das Thema auch redet. Und
ja, ich denke auch grundsätzlich sind es einfach seltsame Signale, die wir, sag mal, als Bevölkerung auch dahingehend von der Politik bekommen. Wir sagen, die Zukunft wird elektrischer, das sagen wir auch als Hager. Und deswegen heißt unser Podcast ja auch so. Und jetzt müssen wir irgendwie alles steuern. Ich glaube, dahingehend gibt es einige Fragen, denen wir aber heute auf den Grund gehen wollen und Klarheit schaffen wollen. Und dazu haben wir uns den absoluten Hager-Fachexperten eingeladen, Frank Ehlhardt. Hallo und herzlich willkommen.
Ja, hallo, ich grüße euch.
Schön, dass du da bist. Du warst ja schon mal bei uns im Podcast. Das war, Gott, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war sogar 2021, also schon ein bisschen routinierter. Aber vielleicht stelle ich doch noch mal ganz kurz vor.
Ja, mein Name ist Frank Ehlhardt. Ich bin in der technischen Schulung bei Hager beschäftigt und ich gebe Schulungen, mache auch Webinare zu den Themen Elektromobilität, Photovoltaik, Energiemanagement. Das sind im Moment so oder die letzten Jahre so meine Themen.
Sehr gut. Unter anderem natürlich auch der Paragraph 14a. Was ist denn da so deine Meinung zu?
Ja, das, was du eben schon gesagt hast, ist das, was man so in den Medien hört, dass eben hier Ängste geschürt werden, dass, ja, du hast es so schön gesagt, Signale von der Politik gesendet werden. Die sehe ich nicht von der Politik, das machen andere. Die Politik hat etwas geschaffen mit dem Paragraph 14a, was aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig ist für die Energiewende. Und sie bietet tatsächlich Vorteile für die Verbraucher und gibt den Netzbetreibern ein ganz wichtiges Werkzeug an die Hand, um das Netz stabil zu halten. Das ist ja notwendig.
Da gehen wir jetzt auch im Laufe der Podcast-Folge näher drauf ein und wir wollen einfach für alle Beteiligten auch Klarheit schaffen. Was bedeutet denn überhaupt Energiewende in Bezug auf die Energieerzeugung?
Ja, das ist eine gute Frage. Das elektrische Netz, wie wir es heute kennen, hat sich über eine Zeit von ca. 150 Jahren entwickelt. Und am Anfang waren das kleine Inselnetze, da hat eine Fabrik von Dampfmaschinen umgestellt auf elektrische Maschinen und da musste auch die Elektrizität vor Ort produziert werden. Und das gab es immer mehr, das hat sich verbreitet, die Netze, diese kleinen Inselnetze sind zusammengewachsen und letztendlich ist daraus ein europäisches Verbundnetz entstanden. Das heißt, in ganz Europa hängt eigentlich das elektrische Netz irgendwie zusammen.
Okay, dann lass mich das gerade nochmal zusammenfassen. Also wir kommen von Inselnetzen und haben dann jetzt quasi, hat sich entwickelt zum europäischen Netz oder zu europaweiten Netz. Und jetzt ist aber die Frage, wie wird sich das in Zukunft gestalten?
Naja, der große Unterschied zwischen dem, wie es in der Vergangenheit war und wie es in der Zukunft sein wird, ist ja, im europäischen Verbundnetz gibt es wenige große Kraftwerke und die Energie wird zentral, mehr oder weniger zentral erzeugt. Und die Energieerzeugung richtet sich nach dem Verbrauch. Der Verbrauch ist eher zufällig. Also wenn du zu Hause einen Fernseher einschaltest, steigt der Bedarf an, also der steigt der Verbrauch. Und da muss irgendwo in einem Kraftwerk auch eine Schippe Kohle mehr draufgelegt werden. Und das geht natürlich bei regenerativen Energien nur sehr schwer, weil die sind halt da, Photovoltaik ist da, wenn die Sonne scheint und nachts scheint sie halt nicht. Windkraft ist da, wenn der Wind bläst, wenn eine Flaute ist, ist keine Energie da, zumindest keine Windkraft. Und das muss man versuchen auszugleichen. Und das kann man auf zwei Ebenen machen. Zum einen kann man wirklich den Verbrauch nach der Erzeugung richten. Also wenn Energie da ist, verbrauche ich auch die Energie. Und wenn keine da ist, versuche ich, ihre Energie einzusparen. Und das Zweite, was man da nutzen kann, ist, Energie zwischenzuspeichern.
Okay, das hört sich jetzt erstmal an sich gut an. Ich habe aber da direkt mal eine kritische Frage. Wir wollen unseren Bedarf nach der Verfügbarkeit des Stroms richten. Wie zur Hölle soll ich die Zubereitung meines Essens nach der Erzeugung richten?
Das ist sehr gut, diese Frage. Das geht natürlich nicht. Es gibt Verbraucher, die sind nicht steuerbar. Du hast jetzt das Beispiel des Essenkochens angesprochen. Du könntest ja durchaus mittags dein Essen kochen und nicht abends. Ne? Mhm. Beziehungsweise man kann auch die Energie für das Kochen zwischenspeichern.
Oder ich habe nur noch Hunger, wenn die Sonne scheint.
Oder so.
Das passiert nicht. Ich glaube nicht. Ja,
wenn die Sonne scheint, wird gegrillt. Ne? Kann man auch elektrisch machen, stimmt. Um da jetzt nochmal zurückzukommen. Also ich denke, man muss verstehen, es gibt steuerbare Verbraucher und es gibt nicht steuerbare Verbraucher. Für mich zwei Beispiele. Ein Kühlschrank, den kann man eigentlich nicht steuern, weil die Temperatur muss, ich sag mal so, zwischen 3 und 10 Grad gehalten werden. Und die Isolierung eines Kühlschrankes ist nicht dafür ausreichend, dass das 24 Stunden so bleibt. Das heißt, ich muss den Kühlschrankmotor immer wieder laufen lassen. Der läuft, weiß nicht, 50 Mal am Tag, also über 24 Stunden bestimmt 50 Mal am Tag. Bei einer Gefriertruhe oder beim Gefrierschrank ist das anders. Den könnte ich zum Beispiel mittags laufen lassen, könnte die Temperatur im Gefrierschrank runterkühlen auf minus 30 Grad oder sogar noch weiter runter. In der Nacht läuft er nicht, aber das kühlt ja auch nicht aus so schnell. Das heißt, am nächsten Morgen habe ich immer noch minus 20, minus 18 Grad. Und wenn das in der Nacht wirklich so kommen würde, dass jetzt die minus 18 Grad erreicht werden würden, dann muss der natürlich anspringen und muss sich aus Quellen Energie beziehen, die dann halt nachts zur Verfügung stehen. Aber man kann das gut steuern und kann den Hauptteil des Verbrauches in die Erzeugungszeit verlegen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt keinen Gefrierschrank, der sich so steuern lässt. Heute nicht. Zukünftig kann ich mir das gut vorstellen.
Aber kommen wir nochmal zurück zum Paragraph 14a an der Stelle. Ich sage jetzt mal, bei den Regeln dieser Verbraucher, da geht es ja nicht um, ich sage jetzt mal, Kühlschränke oder ich sage jetzt oder Kochherde, sondern es geht ja um andere Geräte. Aber um welche Geräte geht es denn?
Ganz richtig, das ist ja genau das Thema. Wir sind hier in der ersten Stufe, dass wir steuerbare Verbraucher auch steuern wollen. Und die, die sich am einfachsten steuern lassen und die auch viel Energie verbrauchen, das sind Wärmepumpen als Heizung. Das sind Kühlanlagen für Raumkühlung, also eigentlich eine umgekehrte Wärmepumpe. Die betrachtet man aber getrennt von der Wärmepumpe für Wärmeerzeugung. Es sind natürlich auch die Elektroautos und es sind auch Energiespeicher, wenn sie denn aus dem Netz geladen werden.
Gibt es da einen Grenzwert von Leistung?
Ja, da sind wir jetzt sehr im Detail. Also es werden alle Verbrauchseinrichtungen verpflichtet, an dieser Regelung teilzunehmen, die dieser Geräteart zugeordnet sind und eine Anschlussleistung von mehr als 4,2 kW aufweisen.
Okay, aber bei diesen Geräten sprechen wir über genau die Geräte, die eben unsere Zukunft elektrisch machen sollen. Ne? Also das sind hier genau die Geräte, die aktuell in aller Munde sind. Aber dann scheint es da ja Probleme zu geben.
Wenn man sich das genau betrachtet, ist es sogar wirklich ein Vorteil der Paragraph 14a. Besitzer von Wärmepumpen oder sprechen wir mal in der Sprache des Gesetzes, Betreiber von Wärmepumpen, die kennen das schon ganz lange. Wärmepumpen gibt es seit den 1980er Jahren. Und schon immer wurden Wärmepumpen so aufgebaut, dass der Netzbetreiber die Möglichkeit hatte, die abzuschalten. Es gab sogenannte Sperrzeiten. Das ist auch genau definiert, wie lange die Sperrzeit sein darf, wie oft am Tag gesperrt werden darf und so weiter und so fort. Bisher war das so, dass in der Sperrzeit die Wärmepumpe ausgeschaltet sein musste. Das heißt, sie durfte in dieser Sperrzeit überhaupt nicht laufen. Mit dem Paragraphen 14a, der jetzt zum 1.1. dieses Jahres in Kraft getreten ist, dürfen die Netzbetreiber das nicht mehr abschalten. Sie dürfen den Befehl senden, dass runtergeregelt wird. Das heißt also, dass eine Mindestleistung der Wärmepumpe noch zur Verfügung steht. Sie darf nicht mehr mit voller Leistung laufen. Sie darf dann eben nur noch mit 4,2 kW maximal Leistung aufnehmen. Kann sie das nicht? Muss sie auf einen darunterliegenden Wert runtergeregelt werden oder durchaus auch abgeschaltet werden? Aber das liegt das entscheidet der Betreiber. Also der Netzbetreiber sendet ein Signal, es ist zu viel Laster, ich muss runterregeln. Und der Betreiber sagt, ich habe jetzt eine Wärmepumpe, die kann nicht auf dieses Niveau runtergeregelt werden, ich schalte die lieber ab, das ist für mich einfacher.
Okay, jetzt sind wir schon ziemlich im Detail gewesen von dem, was am Ende des Tages auch durch den Paragraphen 14a passieren soll. Aber vielleicht gucken wir uns noch mal ganz kurz an, warum gibt es diesen Paragraphen 14a denn überhaupt? Warum wurde der überhaupt in Kraft gesetzt?
Also wir haben vorhin schon über die Energiewende gesprochen. Und die Energiewende sagt ja, dass ich den Verbrauch der Erzeugung nachführen will. Dass ich die Verbraucher wirklich vom Netzbetreiber her so steuern kann, dass also in erzeugen starken Zeiten die Verbraucher laufen, das ist noch nicht der Paragraph 14a, den wir heute kennen. Es geht im Moment vielmehr darum, dass man, das ist der politische Wille, die Energiewende etwas schneller vorantreibt. Das heißt, es sollen mehr Wärmepumpen eingebaut werden und Gasheizung da oder Ölheizung dadurch ersetzt werden. Es sollen mehr Elektroautos auf die Straße kommen und weniger Benzin-Dieselfahrzeuge. Bisher war es so, wenn man eine Wärmepumpe installieren wollte, beziehungsweise eine Wallbox installieren wollte, musste man beim Netzbetreiber um eine Genehmigung fragen. In aller Regel hat man die Genehmigung auch bekommen, aber es gibt durchaus noch ältere Netze oder Stellen im Netz, in denen dadurch eine Überlastung stattfinden könnte. Und der Netzbetreiber hatte bisher die Möglichkeit, diese Genehmigung zu verweigern. Also hat einfach gesagt, nee, geht nicht hier. Das Netz ist nicht für so viel Verbrauch ausgelegt. Und oft, ich sage mal so, in Voraussicht, wenn ich dem einen genehmige, dann muss ich es ja allen anderen auch genehmigen. Also kann ich es nicht dem einen, den zweiten genehmigen und beim dritten sage ich nein. Das kriege ich dann auch juristisch nicht durch. Und das ist eine Problemstellung. Und das wird jetzt mit dem Paragraph 14a geändert. Die Politik hat ganz bewusst gesagt, dass der Netzbetreiber die Möglichkeit der Ablehnung nicht mehr hat. Er wird gezwungen, die elektrischen Verbraucher anzuschließen. Und er wird gezwungen, sein Netz entsprechend aufzurüsten. Und diese Aufrüstung, die kann halt nicht von heute auf morgen geschehen. Das ist auch jedem klar. Und aus dem Grund versucht man mit intelligenter Steuerung über ein Netz, was nicht ganz so stabil aufgebaut ist, für alle diese Verbraucher, wenn die ja mehr oder weniger gleichzeitig laufen, das so zu verteilen, dass es eben fürs Netz nicht belastend ist oder nicht überlastend ist, aber trotzdem alle Verbraucher ihre Energie bekommen. Das nennt man halt intelligente Steuerung. Und das ist das, was der Paragraph 14a eigentlich macht.
Ich konnte jetzt daraus zwei Problemstellungen raushören. Das heißt, zum einen brauchen wir mehr Energie, erneuerbare Energie, aber die Netze sind teilweise gar nicht darauf ausgelegt. Stimmt das?
Das kann man so sagen, ja. Man muss aber auch bedenken, dass das elektrische Netz, also in dem Teil, in dem ich jetzt wohne, das wurde in den 1990er Jahren ertüchtigt. Also da hat man ganz konkret die Freileitung, damals wurden die Wohnhäuser noch mit Freileitung versorgt, hat man abgebaut und ein Kabel in den Boden gelegt. Das heißt, ich habe jetzt da bei uns ein neues Kabel im Boden liegen. Also ist ja auch schon wieder über 20 Jahre, aber sowas wird ja nicht gebaut für 5 Jahre. Das wird ja gebaut für 40, 50 Jahre. Und das hat man damals mit Sicherheit so ausgelegt, dass der elektrische Verbrauch etwas anwachsen kann. Aber dass jetzt in jedem Haus auch noch eine Wärmepumpe steht, die mit 6 kW Anschlussleistung oder mehr Wärme erzeugt, dass ein Auto in jedem Haus steht, was mit 11 kW geladen werden kann, vielleicht sogar 2 oder 3 Autos pro Haus. Das hat man damals nicht voraussehen können. Und es ist einfach in vielen Bereichen, in den Ortsnetzen oder in Teilen der Stadtnetze, ist es halt so, dass dieser Zuwachs, der zu verzeichnen sein wird in der Zukunft, in den nächsten Jahren, dass der von dem ein oder anderen Netz jetzt nicht so schnell weggesteckt werden kann oder nicht bedient werden kann, ohne dass das Netzsegment überlastet wird. Aber auch der Ausbau nicht so schnell voranschreiten kann. Also die Planung von elektrischen Netzen, die wird im Zeitraum für die nächsten 5 bis 15 Jahre gemacht. Also von dem Start der Planung bis zur Ausführung dauert das so 5 bis 15 Jahre. Und das kann man halt nicht immer so vorausschauen. Und wir wollen in Deutschland die Energiewende viel schneller vorantreiben. Und wenn wir jetzt warten, bis die Netze so weit ausgebaut sind, dass ich überall elektrische Autos laden kann und Wärmepumpen betreiben kann, ja, da können wir warten bis zum Nimmerleinstag. Wir wollen das früher machen mit der intelligenten Steuerung, dass also der Netzbetreiber einfach darauf achtet, dass das nicht überlastet wird. Wenn es überlastet wird, kann er Geräte runterregeln, nicht abschalten, runterregeln. Die laufen dann mit weniger Leistung, aber sie laufen. Und muss man halt sehen, wie das in Zukunft ist. Das wird auch nicht das Ende sein. Das wird mit Sicherheit noch in 20 Jahren wieder neue Möglichkeiten geben, um vielleicht auch Geräte gezielt zuzuschalten oder die Leistung zu erhöhen, gezielt, um in starken Erzeugungszeiten den Verbrauch dann auch im Prinzip hochzuziehen.
Okay, ich denke, wir haben damit so die Zielsetzung des neuen Gesetzes gut zusammengefasst. Also heißt, wir wollen tatsächlich Deutschland und auch die Infrastruktur in Deutschland, was die Netze angeht, eben bereit machen. Und das geht eben, Stand heute, nur mit einer Intelligenz, die Verbräuche entsprechend intelligent steuert. Bevor wir jetzt ganz konkret darauf eingehen, was dann jetzt passiert, wenn gesteuert wird und wie das Ganze auch passieren soll und wird, glaube ich, müssen wir noch mal ganz kurz 3 Begriffe klären, damit das Ganze auch klar wird für diejenigen, die ja vielleicht jetzt wie ich ein bisschen verwirrt sind. Du hast gesprochen von Netzbetreibern. Ich glaube, das Wort Energieversorger ist auch mal gefallen. Und wir haben ja die Messstellenbetreiber. Wie kann man die in diesem Rahmen auseinanderhalten und welche Rolle spielen die in diesem Gesetz und auch in der Umsetzung?
Auch das ist eine sehr gute Frage. In der Vergangenheit war das so, es gab den Energieversorger. Das waren die Stadtwerke oder das Gemeindewerk. Die haben die Energie praktisch geliefert und die hatten auch ein Monopol. Das ist so in Zukunft nicht mehr der Fall. Das ist auch schon ganz lange politisch umgesetzt, dass es diesen Energieversorger nicht mehr gibt. Der Energieversorger, den es heute gibt, der erzeugt die Energie. Der Verteilnetzbetreiber ist derjenige, der die Energie verteilt. Und der Messstellenbetreiber ist derjenige, der die Abrechnung macht. Sprich, der ermittelt die Energiemengen an Einspeisestellen, Ausspeisestellen. Und das sind 3 Parteien, die quasi jetzt im Markt tätig sind. Und die Politik hat das ganz bewusst so gemacht, um auch den Markt so vorzubereiten, dass er liberal gestaltet werden kann. Sprich, dass jeder, der Energie erzeugen möchte, Energie erzeugen kann und die, ja, ich sag mal, verkaufen kann. Der Netzbetreiber, das ist nicht ganz so liberal, weil, naja, es gibt ja nicht 5 Netzbetreiber in meiner Stadt. Es gibt halt nur einen. Es macht auch keinen Sinn, hier 5 verschiedene Kabel zu verlegen. Und wenn ich wechsle, die Straße aufzubuddeln, vom einen Kabel abzuklemmen und ans andere anzuklemmen, das macht keinen Sinn. Deswegen ist das ein natürliches Monopol, wer der Netzbetreiber ist. Und das ist auch reguliert. Also die können nicht Preis machen, wie sie wollen. Ja, und der Messstellenbetreiber ist meistens auch eine Abteilung beim Netzbetreiber. Das muss aber nicht sein. Wenn ich als Kunde sage, ich möchte von dem Netzbetreiber keinen Zähler haben, ich habe einen anderen Messstellenbetreiber, da kann ich mir dessen Leistung einkaufen. Und der Netzbetreiber muss das auch akzeptieren. Wird selten gemacht. Aber diese 3 Parteien gibt es halt. Und die Interessen sind dann durchaus auch unterschiedlich. Der Energieversorger, der vielleicht an einem Moment viel Energie erzeugt, ja, wenn gerade im Norden Deutschlands viel Wind bläst und viel Windkraft gemacht wird, ja, dann muss er die Energie über das Netz zu dem Verbraucher leiten. Und dann könnte es an der einen oder anderen Stelle im Netz vielleicht eng werden. Und wenn der Netzbetreiber dann nicht in der Lage ist, da Einhalt zu gebieten, dann wird das Netz überlastet und dann fallen Segmente weg. Und das kann dann halt instabil werden. Und das soll nicht passieren.
Das heißt, wenn der Fall eintreten sollte, dass das Netz überlastet ist, dann kann der Netzbetreiber steuern. Und was passiert, wenn der steuert?
Also erstmal muss man verstehen, dass das, was ich eben gesagt habe, noch ganz fern in der Zukunft liegt. Also da sind wir 2, 3 Schritte noch weiter voraus. Wenn er heute steuert, dann nutzt er ein Mittel, um zu verhindern, dass es zu Störungen, zu Netzausfällen kommt, was eben, wie gesagt, zu Instabilitäten führen kann. Aber man darf sich das nicht so vorstellen, wenn jetzt mal drei Leute ihr Elektroauto einschalten, dass dann der Netzbetreiber runterregelt. Das wird so nicht sein, weil er muss ja seine Netzplanung machen, muss den Netzausbau voranschreiten und er darf ja auch nur unter gewissen Umständen schalten. So, und wenn er denn jetzt, also schalten ist eh der falsche Begriff, er darf runterregeln. Wenn er denn jetzt runterregelt, dann darf er das nicht machen, dass er jetzt die Ladung des Elektroautos abschaltet, sondern er darf sie runterregeln auf eine Mindestleistung. Das heißt, das Auto lädt weiter, nicht so mit der gewohnten Leistung, wie man das kennt oder wie man das gerne hätte, sondern etwas langsamer. Ist die Situation wieder vorbei, also sprich der Netzengpass weg, dann muss er auch wieder diese Leistung freigeben. Also das ist kein Zustand, dass der Netzbetreiber hier schalten kann, was er will, sondern er darf das nur in gewissen Situationen und er muss ganz viele Dinge vorher schon abgearbeitet haben, dass es zu dem Schalten oder zum Runterregeln gar nicht kommt. Und jetzt wird es interessant, wenn er denn einmal runterregelt, dann ist das ja der Beweis, dass in diesem Netzsegment geschlafen wurde. Man hat über Jahre keine Planung gemacht. Man hat über Jahre den Ausbau nicht vollzogen. Und jetzt wird es für den Netzbetreiber richtig eng, denn er ist dann verpflichtet, wenn er einmal den Befehl sendet zum Runterregeln, hat er 24 Monate Zeit, sein Netz zu ertüchtigen, mit allem, was dazugehört. Das intelligente Messsystem überall zu installieren, was ja in 5-6 Jahren der Fall sein wird, aber auch später dann, er muss Transformatoren austauschen gegen größere, er muss vielleicht die Kabel mit größeren Querschnitten verlegen, also alle die Dinge, die da notwendig sind, die er dann, ich sag mal, über Jahre nicht gemacht hat.
Gut, okay, das ist die Aufgabe des Netzbetreibers, also die Ertüchtigung des Netzes. Wir richten unseren Podcast aber vorrangig an das Elektrohandwerk. Und die haben ja heute schon seit Inkrafttreten des Gesetzes im 01.01.2024 die Aufgabe, die Elektroanlagen im Wohnbau auf eben genau dieses Gesetz zu ertüchtigen. Also heißt heute schon, ja, gewisse Verbraucher steuerbar zu machen. Und ich glaube, genau dort haben wir eben auch noch viele Fragezeichen.
Das ist richtig. Die Netzbetreiber kennen ihre Aufgabenstellung auch schon etwas länger. Also die sind da schon lange mit beschäftigt. Und zum 01.01. wurde ja jetzt die, ja, ich sag mal, Bedingungen festgelegt, wie mit steuerbaren Verbrauchseinrichtungen umgegangen werden muss. Und das betrifft das Elektrohandwerk 1:1. Das bedeutet, wenn ein Elektrohandwerker heute eine Wärmepumpe anschließt oder eine Wallbox anschließt, dann muss er das so machen, dass die Geräte steuerbar sind. Und da gibt es halt ganz wenig Informationen dazu. Die Netzbetreiber hatten halt auch noch nicht die Gelegenheit, ihre technischen Anschlussbedingungen zu aktualisieren. Und es kann sich keiner so richtig vorstellen, was da auf ihn zukommt. Im Prinzip kann man sagen, wenn ich jetzt heute eine neue Wallbox an die Wand schraube als Elektroinstallateur, dann muss ich mal mindestens eine Steuerleitung dahin verlegen. Da kommt immer die Frage, ja, was muss ich da hinlegen? Ist die Leitung LAN-Leitung, also Netzwerkkabel oder was? Und das kann man nicht pauschal beantworten. Da muss ich mir anschauen, wie hat denn der Hersteller dieser Wallbox das umgesetzt, dass das Ding steuerbar ist. Bei unserer VIDI zum Beispiel kann ich unter Umständen hingehen mit einem 230 Volt Schaltkontakt, also mit 230 Volt in die Wallbox hineinschalten, die Wallbox runterregeln. Das heißt, ich muss dann eine NIM-Leitung hinlegen. Bei einem anderen Hersteller reicht vielleicht nur die Leitung. Ja? Da ist aber dann vielleicht die Leitungslänge ein Problem. Also das muss sich der Installateur halt informieren, wie es bei dem Gerät, das er dann an die Wand schraubt, diese Steuerbarkeit umzusetzen. Und dann legt er diese Steuerleitung von der Verbrauchseinrichtung an die Stelle, wo der Messstellenbetreiber, weil der ist derjenige, der den Schaltbefehl ausgeben muss, wo der Messstellenbetreiber seine Übergabe hat. Und das ist halt mal am Zählerplatz.
Gut, aber ich höre heraus, es gibt nicht den einen Verdrahtungsplan, sondern das ist etwas, was tatsächlich auch gelernt werden muss.
Ja, ich will das mal versuchen zu sortieren. Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Steuerbarkeit für Verbrauchseinrichtungen umzusetzen. Es gibt die sogenannte Direktsteuerung. Das heißt, der Netzbetreiber hätte dann die Möglichkeit, die erste Wallbox anzusteuern. Der hätte dann auch getrennt davon die Möglichkeit, die zweite Wallbox anzusteuern. Der hätte die Möglichkeit, auch die Wärmepumpe anzusteuern. Das heißt, der Netzbetreiber kann jedes Gerät einzeln ansteuern. Entweder, und jetzt kommt's, digital, Also das heißt, er kommuniziert mit dem Gerät und sagt, ja, 10% Leistung reduzieren, 20% Leistung reduzieren oder runtergehen auf Mindestleistung. Das wäre das sogenannte Dimmen. Die andere Möglichkeit ist eine sogenannte binäre Steuerung. Das heißt, der Messstellenbetreiber installiert einen Schaltkontakt und dieser Schaltkontakt hat zur Folge, dass das zu steuernde Gerät die Information bekommt, runter auf Mindestleistung oder ich kann freien Betrieb machen. Und das ist also ganz normaler Schaltkontakt oder eben eine Datenkommunikation. Und das geht einmal für Direktsteuerung, also ein Gerät, ein einzelnes Gerät zu steuern oder mit einem Energiemanagement, was im Gebäude installiert sein kann, dass das Energiemanagement die Information bekommt, runterregeln bzw. runter auf Mindestleistung, also auch digital und binär. Und dann das Energiemanagement aber entscheidet, welche Verbraucher werden wie runtergeregelt.
Okay, dann lass mich mal bitte anhand von einem Beispiel das Ganze nochmal zusammenfassen. Das heißt, der Elektriker steht auf der Baustelle und will beispielsweise eine Wallbox installieren. Das Erste, was er dann macht, er nimmt sich die Bedienungsanleitung bzw. die Herstellerdaten und schaut mal nach, wie kann dieses Gerät überhaupt gesteuert werden. Entweder binär oder digital bzw. sogar beides. Und dann entscheidet er sich für eine Variante. Gibt es noch weitere steuerbare Verbraucher, dann muss der Installateur mit dem Betreiber zusammen entscheiden, ob diese Geräte bzw. Verbraucher einzeln gesteuert werden sollen, sprich Direktsteuerung, oder in der Gruppe gesteuert mit einem Energiemanagement. Gibt es dann noch weitere Sachen, die der Installateur beachten soll, muss?
Von seiner Arbeit her hat er damit eigentlich alles getan. Es fehlt noch, dass er den Netzbetreiber natürlich informieren muss über das, was er gemacht hat. Er muss die steuerbaren Verbrauchseinrichtungen, jede einzeln, melden. Er muss angeben, ob binäre oder digitale Steuerung. Und er muss angeben, ob über Energiemanagement oder Direktsteuerung. Das macht er über ein Inbetriebnahmeprotokoll, beziehungsweise es gibt in den Portalen der Netzbetreiber entsprechende Formulare, die ausgefüllt werden können.
Okay, aber gibt es denn dafür für die konkrete Umsetzung schon Lösungen? Wir kommen ja gerade von der Light in Building ganz frisch mit vielen neuen Informationen. Wurde so etwas dort gezeigt?
Also viele zeigen jetzt natürlich, wie man mit einem Schaltkontakt ein Gerät direkt steuern kann. Das ist auch Konsens, das konnten die meisten Geräte ja bisher schon. Übrigens, Ladestationen, die in den vergangenen 3-4 Jahren gefördert wurden, mussten ja eine Steuerbarkeit aufweisen, sonst wären sie ja nicht förderfähig gewesen. Also das ist auf jeden Fall machbar. Was ein bisschen schwieriger ist, weil da gibt es tatsächlich noch keine technische Definition. Das wird in den nächsten Monaten dann jetzt erarbeitet werden, also unter den entsprechenden Herstellern, wie denn gedimmt werden kann. Also wie denn eine digitale Kommunikation des Netzbetreibers über den Messstellenbetreiber hin zu dem einzelnen Gerät oder zum Energiemanagement umgesetzt werden kann. Das muss jetzt die nächsten Monate erst noch definiert werden. Wenn das gemacht ist, dann kann man das praktisch dann auch umsetzen.
Okay, wenn das jetzt aber noch nicht geklärt ist, was muss jetzt der Installateur dann genau tun?
Das ist relativ einfach. Der Installateur installiert beispielsweise eine Wärmepumpe, einen Energiespeicher und eine Wallbox und baut ein entsprechendes Energiemanagementsystem dort ein. Der Hersteller dieses Energiemanagementsystems, und da nehmen wir jetzt mal als Beispiel die Firma Hager, hat ein Energiemanagementsystem, was schon EE-Bus sprechen kann und auch das Versprechen ausgibt, dass dieses Energiemanagementsystem § 14a konform ist. Und das gibt er dann entsprechend bei dem Inbetriebssetzungsprotokoll so an. Ob das umgesetzt werden kann aktuell oder erst in 2-3 Jahren, das ist erstmal egal. Denn der Netzbetreiber, der wird sich dann, wenn das machbar ist, Geräte kaufen, die er, ja, es war übrigens ein Fehler, nicht der Netzbetreiber, sondern der Messstellenbetreiber, der wird sich Geräte kaufen, die er dann bei diesem Kunden irgendwann die nächsten 5 Jahre einbaut und dann die Verbindung zu dem Energiemanagementsystem herstellt. Auch der Hersteller, also Hager vom Energiemanagementsystem, der hat ja noch Zeit bis dahin, seine Software so anzupassen, dass diese Kommunikation, die jetzt erst entwickelt wird, dann umgesetzt werden kann. Also für den Installateur ist es relativ einfach.
Gut, dann haben wir im Prinzip ja geklärt oder Antworten gegeben, was der Installateur heute machen muss und kann, besonders auch immer in Absprache mit den Netzbetreibern und den Betreibern der Anlage. Wir haben auch darüber gesprochen, was der Netzbetreiber machen soll und was er tun wird in den nächsten Jahren. Aber was wir noch nicht getan haben, wir haben noch nicht über den Betreiber der Anlage gesprochen. Denn auch für den hat das Ganze natürlich Auswirkungen.
Genau, und für den hat es eigentlich nur positive Auswirkungen.
Dann bin ich gespannt.
Also erstens mal, fangen wir mal mit den negativen Seiten an. Der Betreiber der Anlage gestattet jetzt dem Netzbetreiber ja, dass er quasi im Notfall regulierend eingreifen kann und die Leistungsaufnahme seines Gerätes runterregeln kann. Das sind Besitzer von Wärmepumpen schon immer so gewohnt. Für Ladestationsbesitzer und Nutzer ist das vielleicht was Neues, ist aber nichts Schlimmes. Das haben wir ja auch schon besprochen. Er erhält dafür aber auch eine finanzielle Vergütung. Und da gibt es entsprechend vorgegebene Preismodelle. Man kann, wenn man jetzt eine steuerbare Verbrauchseinrichtung beim Netzbetreiber anmeldet, eine pauschale Vergütung verlangen. Das heißt also eine pauschale Reduzierung des Netzentgeltes. Das sind durchschnittlich so um die 150 Euro im Jahr, die man einsparen kann. Das ist schon was.
Das stimmt, das ist schon mal ein schöner Anreiz für den Betreiber. Aber ich habe jetzt gehört, da gibt es noch mehrere, in Anführungszeichen, Module. Was gibt es denn da noch?
Entgegengesetzt der pauschalen Vergütung kann man auch eine Vergütung pro Kilowattstunde verlangen. Das heißt also, man misst den Verbrauch der steuerbaren Verbrauchseinrichtung getrennt und die hat dann eben einen Jahresverbrauch von, was weiß ich, 4000 Kilowattstunden und da bekomme ich pro Kilowattstunde eine Reduzierung des Netzentgeltes, also die preisliche Reduzierung. Und ab einem Jahresverbrauch von ungefähr 3000 Kilowattstunden ist das eine größere Ersparnis, als wenn ich die pauschale Variante wähle. Aber es ist dann natürlich notwendig, einen zweiten Zähler zu installieren. Habe ich wirklich nur wenig Verbrauch auf der steuerbaren Verbrauchseinrichtung, dann ist es nicht notwendig, einen zweiten Zähler zu installieren. Habe ich vielleicht eine etwas ältere Zähleranlage und da ist gar kein Reserveplatz mehr frei und ich müsste die gesamte Zähleranlage erweitern oder erneuern, dann ist das ja auch ein Riesenkostenfaktor. Und da kann ich mich vielleicht, oder das sind Gründe, warum ich mich für das Modul 1 entscheiden könnte. Für das Modul 2, wenn ich mich dafür entscheide, brauche ich einen zweiten Zählerplatz für die steuerbare Verbrauchseinrichtung oder für die steuerbaren Verbrauchseinrichtungen.
Jetzt hast du gerade ein Stichwort gesagt, Altanlagen oder alte Anlagen. Da gehen wir jetzt gleich noch drauf ein. Aber ich weiß, es gibt auch noch ein Modul 3. Was hat es denn damit auf sich?
Das Modul 3 soll die Verbraucher dazu animieren, in ertragsschwachen Zeiten beziehungsweise in Zeiten, wo wenig Netzbelastung da ist, ihren Verbrauch hinzulenken. Das ist also eine zeitabhängige Verbrauchsmessung und eine zeitabhängige Netzentgeltberechnung. Das heißt, der Strompreis wird dann letztendlich über den Tagesverlauf hinweg unterschiedlich sein. Dazu muss der Netzbetreiber im Vorjahr definieren, zu welchen Zeiten das Netzentgelt hoch ist, normal ist oder abgesenkt ist. Und dann kann der Verbraucher im Folgejahr seinen Verbrauch dementsprechend einteilen, also die Waschmaschine vielleicht nicht in der Mittagszeit laufen lassen, sondern eher frühmorgens. Ja, und kann damit seinen Strompreis selbst beeinflussen. Das ist interessant, weil das geht auch wieder mit einem Zähler. Das ist quasi so eine Mischung aus Modul 1 und Modul 2, macht aber natürlich nur Sinn, wenn ich das Modul 1 gewählt habe, sprich mit einem Zähler, dann aber die variable Tarife mich dafür entscheide und dann kann ich das tatsächlich auch nochmal ein paar Euro mehr sparen.
Also man merkt, man hat sich hier tatsächlich auch Gedanken gemacht, wie man auch einen finanziellen Anreiz schaffen kann, um eben dann noch dieses System von den steuerbaren Verbrauchern eben auch ganzheitlich aufzubauen. Ich denke, wir haben auch jetzt ziemlich klar gemacht, wie der Paragraph 14a funktioniert, was die Hintergründe sind, was der Installateur zu beachten hat, was für den Betreiber für Vor- und Nachteile bestehen und was auch die Netzbetreiber jetzt zu tun haben. Ich denke und hoffe, dass wir damit schon viele Fragen geklärt haben. Eine letzte Frage habe ich noch. Was passiert denn mit den steuerbaren Verbrauchern, die vor dem 01.01.2024 angeschlossen wurden.
Da muss man unterscheiden, waren die damals schon steuerbar angeschlossen oder nicht steuerbar angeschlossen. Die steuerbaren, also diejenigen, die vor dem 31.12. schon steuerbar waren, diese steuerbaren Verbrauchseinrichtungen, die können eigentlich so weiterlaufen wie bisher. Der Messstellenbetreiber wird irgendwann seine Technik umbauen auf das neue System. Und dann bleibt dem Betreiber eigentlich nur noch zu überlegen, ob er das in Kauf nehmen will, weil seine Wärmepumpe, wenn die steuerbar war, die hat ja bisher immer abgeschaltet, ob er das so belassen möchte oder ob er das so umbauen möchte, dass seine Wärmepumpe dann auf einer geringen Leistung weiterläuft. Diese Entscheidung muss der Betreiber treffen. Und für diejenigen, die eine steuerbare Verbrauchseinrichtung installiert haben, die nicht steuerbar war, die dürfen die so weiterlaufen lassen. Also sie sind nicht gezwungen, das jetzt auf das neue Modell umzustellen. Auch hier ein Beispiel, eine Ladestation, die irgendwann in den letzten 3 Jahren aufgebaut wurde, steuerbar wäre, aber nicht so installiert wurde, die darf so weiterlaufen, bis eigentlich in ewige Zeiten. Er kann natürlich, um diese finanziellen Vorteile in Kauf zu nehmen, kann er in das neue Regime hineinwechseln.
So, ich hoffe, wir haben damit Licht ins Dunkel gebracht. Wir haben die Fragezeichen aus euren Köpfen rauslöschen können mit dieser intensiven Folge. Und damit wollen wir uns auch so langsam jetzt verabschieden.
Wenn ihr dennoch noch Fragen haben solltet, stehen wir natürlich jederzeit zur Verfügung auf unserem Instagram-Kanal Hager Deutschland. Schreibt uns gerne. Und wir haben auch ein super gutes Webinar, das eben auch Frank macht, zum Thema Paragraph 14a. Auch noch online, also schaut auch dort sehr gerne nach.
So, ich denke, unser Strom ist jetzt auch alle. Wir müssen unsere Akkus aufladen.
Aber bitte nur mit Mindestleistung.
Richtig.
Dann bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Das war eine neue Folge von Zukunft elektrisch. Der Hager Podcast.